Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respektnet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respekt.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Mein Name ist Machichil Bukasa. Paradigmenwechsel. Die Kolumne von Hubert Thurnhofer bei The Global Player. Hubert, du hast einen sehr interessanten Artikel geschrieben, in dem es darum geht, dass du im Grunde einen Wirtschaftsplan vorschlägst, einen Plan zur Bewältigung der Krise, der im Grunde einen ganz anderen Weg geht, als die Regierung ihn genommen hat. Und zwar schlägst du vor, dass die Regierung jedem Staatsbürger einen gewissen Betrag bezahlen soll.
Meine Frage ist, was ist überhaupt Arbeit? Mein Zugang als freischaffender Mensch, als Unternehmer, als Denker ist der, kein Mensch ist arbeitslos. Ich selber war noch nie in meinem Leben arbeitslos, aber sehr oft ohne Einkommen. Das ist genau der Punkt. Es werden jetzt sehr viele Menschen aus dem Umfeld der Kleinstunternehmer, genauso wie aus dem Umfeld der Geringverdiener, genauso aus dem Umfeld derjenigen, die gut bezahlte Jobs haben, ihre Jobs verlieren und damit ihr Einkommen. Und das alles wieder unglaublich bürokratisch zu verwalten und das Ziel, dass sich die Leute nur mit sich selber beschäftigen, die Bürokratie immer größer wird, diese Drohung und diese Gefahr sehe ich eigentlich jetzt im Raum stehen.
Du hast dafür eine Rechnung angestellt, die eigentlich sehr kompliziert ist, aber man kann sie wirklich gut nachvollziehen, die zum Ziel hat, zum einen diese Megabürokratie abzuschwächen und zum zweiten soll auch, eben wie du sagst, jeder Staatsbürger, also 8,8 Millionen Menschen, damit meinst du auch Kinder und Erwachsene, Wohnbürger, sollen eben 930 Euro Grundeinkommen erhalten. Du rechnest das aus, mit 33 auf 33 Milliarden Euro kommst du dann. Und die Rechnung geht dann noch weiter. Komplizierte Rechnung, aber alles sehr gut nachvollziehbar. Möchtest du es erläutern?
Nein, es ist natürlich eine sicher am Ende eine Milchmädchenrechnung. Nur ist einmal die Idee zu sagen, jetzt stehen plötzlich 38 Milliarden im Raum und was mache ich damit? Ja? Entweder ich verteile sie mit einem unglaublich bürokratischen Aufwand oder ich sage, ich habe jetzt ungefähr 100 verschiedene Lebensprozesse gestoppt, von der Schule bis zum normalen Handel, bis zum normalen Wirtschaftsprozessen, dann muss ich jetzt aufgrund dieses Stopps ein neues Schema finden, wie ich jetzt weitermache. Und was der Stopp gebracht hat, war ja durchaus einmal eine Erkenntnis, dass vielleicht die Schnelllebigkeit unserer Wirtschaft nicht in allen Formen das ist, was unsere Gesellschaft braucht oder will. Wenn ich jetzt aus diesem Stopp die Konsequenz ziehe, dann müsste ich sagen, ich muss jetzt einmal dem Wandel eine Chance geben und fragen, wie kann ich dem Wandel eine Chance geben, indem ich die bisherigen Formen der Bezahlung, der Sozialleistungen und stoppe und sage, okay, jeder, der jetzt in irgendeiner Form von Chaos ist, durch Verlust des Jobs, durch Unmöglichkeit als Unternehmer, die Kosten weiter zu bezahlen, fehlende Liquidität und. Man darf ja nicht immer nur den Arbeiter sehen, man muss auch den Unternehmer sehen, der nichts mehr bezahlen kann. Die Liquidität im Unternehmen ist auf Null. Ein kleines Restaurant, Café kann 4 Wochen überleben ohne Umsatz. Jetzt sind wir 8 Wochen, bis sie wieder aufsperren dürfen. Also gut, 70% sind tot oder mausetot. Also sie brauchen
eine Grundlage. Zu diesem Stopp sind ganz divers, um es so zu sagen. Aber gehen wir mal diese spannende Rechnung durch, weil es ist, finde ich, ganz erhellend und interessant. Also Du sagst einmal, dass alle staatlichen Leistungen sollen entfallen, das heißt Pensionen, Arbeitslosengeld, Beamten und Politikergeld.
Naja, ich nenne das Moratorium, nicht entfallen, sondern es muss einen Übergang geben. Nicht? Und dieser Übergang kann nicht sein, dass ich auf der einen Seite alle Sozialleistungen auszahle und neue noch dazu. Also es muss einmal einfach für alle etwas geben und das ist für alle gleich. Das ist eine sogenannte kommunistische Gleichmacherei. Das muss man auch philosophisch
betrachten. Rechnen wir es durch. Ja? Ich habe den Mathelehrer, der hat immer gesagt, Mathematik ist was für faule Leute. Ich habe das immer sehr gerne gemacht. So, also die Gehälter in der Privatwirtschaft werden ebenfalls nicht ausbezahlt.
Ja, natürlich, weil es gibt ja keine Liquidität mehr in der Privatwirtschaft.
Wir erinnern, jeder Bürger bekommt 930 Euro. Okay, gut. Gleichzeitig verzichten die Unternehmen auf Kündigungen, das ist nicht unwichtig, und Eigentümer und Mitarbeiter entscheiden gemeinsam, und das ist auch interessant, ob die eingesparten Beträge für das akute Überleben des Unternehmens eingesetzt werden oder für spätere Krisen. Das heißt, wir geben jedem Menschen 930 Euro, der Unternehmer bezahlt keine Gehälter, das eingesparte Geld kann er entweder dazu verwenden, um das Unternehmen zu retten oder vielleicht sogar für Rücklagen.
Ja, damit wird es klar sein, es wird die Bürger im unteren Ende des sozialen Feldes geben, die kriegen dann vielleicht sogar ein paar Euro mehr. Also wenn ich sage, vierköpfige Familie, dann sind das 4×900. Das ist vielleicht mehr, als was jetzt ein Alleinverdiener dieser Familie kriegt. Andererseits am oberen Ende wird es natürlich auch Leute geben, die etwas verlieren. Und bei den meisten Pensionisten denke ich, wenn das ein Ehepaar ist mit knapp 2000 Euro, wird ein Pensionisten-Ehepaar auch 4 Monate durchkommen. Also ich glaube, das ist das, was die Leute brauchen. Das ist das, was auch die Wirtschaft braucht, als Sicherheit zu sagen, okay, wie zahle ich jetzt überhaupt Gehälter, Sozialleistungen? Das ist ja ein unglaublicher Betrag, der sofort ansteht, wenn ich nur 3 Mitarbeiter habe, als Kleinunternehmer. Ja.
Rechnen wir noch weiter, genau. Also die Lohnsteuer wird weiter bezahlt, sagst du. Und dann, das Interessante auch, dass die Umsatzsteuer erhöht wird und daraus ergibt sich dann eine Refinanzierung. Das heißt, die Umsatzsteuer wird erhöht von 20% auf 40%. Damit würden, du hast es ausgerechnet, 5 Milliarden Einnahmen wiederum.
Das ist auch eine Hypothese, um zu sagen, wenn wir vom Staat jetzt in einer gewissen Phase mehr Leistungen als Gesellschaft einfordern, dann denke ich hier auch immer unternehmerisch und sage, wo gibt es einen Rücklauf? Ja, also das ist ja das, was unsere Politiker jetzt derzeit nicht denken. Die sagen jetzt, wir schmeißen die Milliarden in den Raum. Aus 38 Milliarden werden in kürzester Zeit bis Jahresende, das kann ich heute schon prognostizieren, 100 Milliarden, wenn man so weiter tut. Wenn man aber ein System findet, das sich auch selber refinanziert, dann sorge ich auch gleich dafür vor, dass die Schulden nicht ins Uferlose wachsen.
Ja, für diese Refinanzierung errechnest du dann auch noch einen Solidarbeitrag der finanzstarken Eliten hinzu?
Natürlich, weil eine höhere Mehrwertsteuer ist ein Solidarbeitrag der Kleinen. Ja, jeder muss ständig einkaufen. Luxusgüter, auf die kann ich dann einmal verzichten, solange die einen hohen Mehrwertsteuersatz haben. Auf die täglichen Bedarf kann ich nicht verzichten. Das ist der Punkt. Das heißt, um auch jetzt die wirklich Wohlhabenden, und da meine ich jetzt nicht die, die schon ein Haus haben, die superreich sind und enteignet werden müssen, was manche Leute auch einseitig so sehen, sondern es geht um Kapitaleinnahmen, dass in der Regel weltweit, nicht nur in Österreich, fast steuerfrei akkumuliert wird. Und solche Kapitaleinkommen müssen selbstverständlich auch dem Staat zurückfließen.
Ja, daraus errechnest du noch einmal 10 Milliarden Euro. Und außerdem...
Also man darf nicht vergessen, nur als Beispiel, paar Wochen noch vor Corona wurde die Katastrophenmeldung unter Anführungszeichen publiziert, dass die Gewinne von Mercedes auf 5 Milliarden gesunken sind. Na wunderbar, also 5 Milliarden im Vorjahr. Von 2018 auf 2019. Davor, im Jahr 2018, waren die Gewinne über 10 Milliarden. Das heißt natürlich ein katastrophaler Einbruch auf die Hälfte. Nur 5 Gewinn. Milliarden Gewinn, ja, da geht es nicht um Umsatz, sondern rechnen. Gewinn. Das heißt, dass halt ein paar Aktionäre weniger abkassieren und aber immer noch sehr viel Kapital da ist. Nicht? Und in dieser Form muss ich sagen, diejenigen, die halt hier von der Vermehrung des Kapitals durch Kapital leben, die müssen natürlich auch einen entsprechenden Beitrag leisten.
Gut, Und dann kommt noch die krisenbedingte Einsparung der Beamten.
Das ist auch natürlich, die Beamten sind ja auch ein großer Betrag, ich habe es, glaube ich, eh genannt.
Ne? Ja, du hast gesagt, 2,5 Milliarden pro Monat kosten etwa 400.000 Beamte, normal, im normalen
das
Betrieb.
Das habe ich aus der Statistik und, Austria, ja.
Ja, und bei einem Betrag, also 930 Euro, auch eben für diese 400.000 Beamten, sind wir dann bei 500 Millionen.
Ja, so deutlicher Unterschied. Schöne, nicht? Ja, das okay, das ist natürlich für jeden einzelnen Beamten ein Verlust, nur der Beamte hat immer den sicheren Job. Nicht? Und wenn die Theorie stimmt, ja, dass hier durch ein einfaches System der Verteilung der Mittel weniger Bürokratie entsteht, statt mehr, weil das derzeitige System heißt mehr Bürokratie, frage mal das AMS, was die jetzt zu tun haben mit all den Anträgen, das wäre dann genau der umgekehrte Ansatz. Die Beamten haben weniger zu tun, natürlich haben sie hier auch einen entsprechenden Solidarbeitrag zu leisten, dass sie weniger verdienen, aber das soll ja auch der Sinn sein der Zukunft, dass der Staat schlanker wird.
Das heißt, 4 Monate nach der Krise, meinst du, dass uns allen Staatsbürgerinnen 930 Euro ausbezahlt werden sollen? Und dieses Geld soll auch dafür verwendet werden, dass wir uns neu organisieren können? Ja, du sagst, dass man sich auch vielleicht überlegt, wie kann man eben jetzt nach der Krise weiter seine Zukunft gestalten?
Ja, wir sollten uns die Frage stellen, wie soll eine Gesellschaft ausschauen? Was soll eine Wirtschaft eigentlich der Gesellschaft bringen? Ja, also dass eine Wirtschaft auch gesellschaftlichen Auftrag hat und nicht nur sich definiert über Gewinnmaximierung. Das hat sich ja leider Gottes in den letzten 20, 30 Jahren des Neoliberalismus sehr stark zugespitzt. Die Zuspitzung der Wirtschaft auf Gewinnmaximierung, auf Tempo, auf Veränderung, auf immer Neues. Diese Form der Wirtschaft ist auch grundsätzlich in Frage zu stellen und 4 Monate das intensiv zu diskutieren. Auf der Grundlage, dass ich sage, ich brauche mich jetzt nicht diese 4 Monate um auch einen sicheren Arbeitsplatz kümmern, dann habe ich sehr viel Zeit. Das heißt, das setzt sehr viel, würde ich sagen, Hirnschmalz frei, dass wir für sinnvolle Fragestellungen und Antworten auf grundlegende Fragen nutzen könnten.
Vielleicht, um das in einem Schlagwort zusammenzufassen, du sagst, es geht dir um eine Grundsatzfrage. Paradigmenwechsel, soll der Markt bedient werden oder die Menschen? Wobei ich auch jetzt in deinem Modell nicht unbedingt sehe, dass nicht auch der Markt davon profitieren könnte, weil der Markt, also die Unternehmen, das sind ja auch, der Markt.
Ja, es muss auch ein anderes Verständnis vom Markt her. Das ist seit Adam Smith der große Mythos des sich selbst regulierenden Marktes, der von der Wiener Schule in vielen Theorien verfeinert wurde und der dann im Neoliberalismus der Chicago School, speziell Friedman, jetzt in diesem Jahrhundert Platz gegriffen hat, und zwar weltweit. Ja. Das ist im letzten Ende natürlich die Gewinnmaximierung und die auch schöne Idee, dass wenn es den Reichen gut geht, immer was abfällt, auch für die weniger Reichen. Das war vielleicht ein Modell, das noch in den 70er, 80er Jahren funktioniert hat, aber seither wissen wir durch Nobelpreisträger wie Angus Deaton, wie Joseph Stiglitz, dass die Schere auseinandergeht und dass das Modell nicht mehr funktioniert. Also wir müssen auch ein neues Verständnis von Markt finden. Und das, würde ich sagen, ist auch ein Denkprozess.
Paradigmenwechsel. Die Kolumne von Hubert Thurnhofer bei The Global Player.
Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respektnet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respekt.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player. Ägyptens Regierung will ein Projekt zur Beschichtung von Bewässerungskanälen beschleunigen. Die Kanäle sollen nun in 2 Jahren beschichtet sein, anstatt der ursprünglich vorgesehenen 10 Jahre. 20.000 Kilometer von Kanälen werden beschichtet und somit werden 5 Billionen Kubikmeter an Wasser pro Jahr gespart. Die Arbeiten finden im Niltal und im Delta statt. Insgesamt 55.000 Kanäle werden beschichtet. Angesichts des Klimawandels und der Staudämme im oberen Nil ist Ägypten bemüht, seine Wasserressourcen zu bewahren. Ägypten entnimmt pro Jahr 55 Billionen Kubikmeter Wasser vom Nil. Die deutsche Firma Henkel hat eine Partnerschaft mit Plastikbank, einer Firma, die gegen den Plastikmüll in den Meeren kämpft, gegründet. Die beiden Partner werden Plastikmüll in Ägypten sammeln und wieder aufbereiten. In den nächsten 5 Jahren sollen mindestens 400 Plastikmüllsammelstellen entstehen, wofür das Altplastik mittels eines Incentive-Systems, Geld oder andere Güter geboten werden. Die beiden Firmen schätzen, dass das Projekt 5000 Tonnen Plastik pro Jahr sammeln wird, welches dann zu Verpackungsmaterialien verarbeitet werden soll. Die Initiative ist Teil des ägyptischen Abfallmanagementsystems, wofür die ägyptische Regierung 12 Billionen ägyptische Pfund, mehr als 768 Millionen US-Dollar, zur Verfügung stellt. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie werden Bus und Bahn in Deutschland weit weniger genutzt als zuvor, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auto und Fahrrad erleben ein Revival als Verkehrsmittel. Aus Angst vor der Ansteckungsgefahr steigen viele Deutsche von den öffentlichen Verkehrsmitteln aufs eigene Auto um oder sind mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Mit der eingeschränkten Mobilität wird das Auto also zum Gewinner und die sogenannte Verkehrswende, der Umstieg vom eigenen Auto auf Bus und Bahn im städtischen Verkehr als leistbare und klimaverträgliche Mobilität, ist gefährdet. Analysten gehen davon aus, dass der öffentliche Nahverkehr lange für eine Erholung braucht, nicht zuletzt, weil ja auch das Coronavirus eine Langzeiterscheinung ist. Die Grünen wollen verhindern, dass der Individualverkehr mit dem Auto dominiert und fordern den Ausbau von Rad- und Fußwegen in den Städten. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erwägt Investitionen in Billionenhöhe in die Infrastruktur ihres Landes. Zurzeit bezieht das Elektrizitätsnetzwerk der US mehr als 80% seiner Energie aus fossilen Quellen wie Kohle, Gas und Öl. Erneuerbare Energiequellen aus Wind-, Solar- oder hydroelektrischen Anlagen erzeugen 11% des Energiebedarfs. Ob die Investitionen eine Ausrichtung in sauberer Energie bewirken werden, ist jedoch fraglich. In einem Tweet vom 24. März 2020 schrieb Trump: "Es geht hier nicht um den lächerlichen neuen grünen Deal, vielmehr geht es darum, unsere großartigen Arbeiter und Firmen wieder zu beschäftigen." Marokko hat die größte Solarenergieanlage der Welt errichtet. Gemeinsam mit Windenergieanlagen speist sie das Stromnetz des Landes. Der Anteil an erneuerbaren Energien ist in den letzten 5 Jahren erheblich angestiegen. Weiters hat Marokko 2016 die Initiative for the Adaptation of African Agriculture to Climate Change gestartet und stärkt auf diese Weise nachhaltige Landwirtschaft. Hauptelemente hier sind die Kontrolle des Agrarbodens, Wassermanagement und Klimarisikomanagement. Diese Anstrengungen brachten Marokko den 2. Platz in einem globalen Ranking zur Klimawandelkontrolle. Auf Platz 1 des Rankings ist Schweden, den 3. Platz besetzt Litauen. Der Climate Change Performance Index wurde von German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network International entwickelt. Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respektnet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respekt.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Die rund 400.000 Einwohner zweier Flüchtlingscamps in Kenia müssen von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang eine Ausgangssperre befolgen, berichtet Al Jazeera. Die kenianische Regierung hat die Maßnahme zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus über das Camp Dadaab in Ostkenia mit 217.000 Einwohnern und das Camp Takuma in Nordwesten Kenias mit 190.000 Bewohnern verhängt. Kenia hat zurzeit 384 bestätigte Corona-Fälle. Bei den Flüchtlingen der beiden Camps, die aus Somalia, Südsudan und Äthiopien stammen und zum Teil schon seit 20 Jahren in den Camps leben, wurde bis jetzt kein Fall von Corona-Infektion festgestellt. Dennoch sind sie äußerst gefährdet, denn die Flüchtlingslager sind dicht besiedelt und verfügen über unzureichende Gesundheits- und Sanitärinfrastruktur. Zudem sind viele der Bewohner undokumentierte Flüchtlinge. Die Bewegungseinschränkungen sind auch für die Bewohner in Nairobi und drei weiteren Städten an der Küste und für die Provinz Mandela im Nordosten intakt. Eine Sprecherin der Agentur für Flüchtlinge der Vereinten Nationen UNHCR sagte, dass die Verteilung von Essensvorräten nun in größeren zeitlichen Intervallen stattfindet und die Flüchtlinge über WhatsApp informiert werden, größere soziale Ansammlungen zu vermeiden. Filippo Grandi, Chef der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen UNHCR, machte anlässlich des Beginns des islamischen Fastenmonats Ramadan am 23. April einen Appell, an die beinahe 70 Millionen Menschen zu denken, die gewaltsam von ihrer Heimat entwurzelt wurden. Grandi wünschte einen Ramadan Karim, einen großzügigen Ramadan. Auch wenn diese Zeit sonst typisch ist für soziale Zusammenkünfte beim Iftar, der Mahlzeit, die das Fasten bricht, können dieses Jahr während des Ramadan keine Zusammenkünfte oder gemeinsame Gebete stattfinden, so Grandi. Anstelle dieser werden viele Gläubige die Zeit für spirituelles Wachstum und tiefe Reflexion nutzen, sagte Grandi weiter. Er ergänzte mit dem Gedanken, dass für die meisten der 70 Millionen Flüchtlinge der Begriff Heimat zu einer entfernten Realität gehört. Denn für einige waren die Trennung von der Heimat und Familie schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten Teil ihres Lebens. Bis zum 25. April 2020 sollten 1500 Flüchtlinge vom Moria-Camp auf der Insel Lesbos auf ein Camp am Festland gebracht werden, um den Mangel an Sicherheit, Essen und Wasser entgegenzuwirken. Dies ist im Bulletin des European Council of Refugees and Exile ECRE nachzulesen. Der Transferprozess ist jedoch als Reaktion auf Proteste von Bewohnern des Festlandes und Behörden zu einem Stillstand gekommen. Schwierigkeiten, Gesundheitsbedürfnisse zu sichern, sind ein weiterer Grund für die Verzögerung. Etwa 18.000 verzweifelte Flüchtlinge logieren im Moria-Camp, so ECRE. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Seit der Corona-Krise melden sich Flüchtlinge, Asylsuchende und Migranten mit medizinischer Qualifikation auf der ganzen Welt zum Dienst. Flüchtlinge arbeiten freiwillig auch für andere unterstützende Tätigkeiten mit, wie zum Beispiel das Herstellen von Seife und Masken, Kochen für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich oder das Besetzen der Informationszentren. In der Krise zählen Herkunft und legaler Status weitaus weniger als sonst. Vielmehr sind es die Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung der Migranten, die jetzt im Vordergrund stehen. Und es zeigt sich, dass wenn Menschen befähigt werden, jede und jeder davon profitiert. So Filippo Grandi, Chef der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen UNHCR. Der Einsatz von Flüchtlingen, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern in sämtlichen Wirtschaftsaktivitäten, sollte auch für die Zukunft gesichert werden, verkündete Grandi und verlangte, dass Flüchtlinge Zugang zu den Arbeitsmärkten haben sollen. In einem Gastkommentar auf der Website von Asyl in Not wird die österreichische Bundesregierung und ihr Vorschlag, Flüchtlinge, deren Asylantrag in Österreich abgelehnt wurde, nach Serbien zu deportieren, kritisiert. Die Regierung beruft sich auf ein Abkommen der beiden Staaten. In der Tat sind aber Rücknahmemaßnahmen nur mit den Herkunftsländern vorgesehen. Das Deportationsabkommen wurde nicht der Öffentlichkeit kommuniziert und auch im Parlament nicht diskutiert. Das Abkommen wurde von der Regierung Kurz im April 2019 unterzeichnet und nun von den Grünen als Regierungspartei abgesegnet. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respektnet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respekt.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Mein Name ist Macecil Bukasa.
Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respektnet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respekt.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Mein Name ist Macecil Bukasa.
Paradigmenwechsel. Die Kolumne von Hubert Thurnhofer bei The Global Player.
Hubert, du hast einen sehr interessanten Artikel geschrieben, in dem es darum geht, dass du im Grunde einen Wirtschaftsplan vorschlägst, einen Plan zur Bewältigung der Krise, der im Grunde einen ganz anderen Weg geht, als die Regierung ihn genommen hat. Und zwar schlägst du vor, dass die Regierung jedem Staatsbürger einen gewissen Betrag bezahlen soll.
Meine Frage ist, was ist überhaupt Arbeit? Mein Zugang als freischaffender Mensch, als Unternehmer, als Denker ist der, kein Mensch ist arbeitslos. Ich selber war noch nie in meinem Leben arbeitslos, aber sehr oft ohne Einkommen. Und das ist genau der Punkt. Es werden jetzt sehr viele Menschen aus dem Umfeld der Kleinstunternehmer, genauso wie aus dem Umfeld der Geringverdiener, genauso aus dem Umfeld derjenigen, die gut bezahlte Jobs haben, ihre Jobs verlieren und damit ihr Einkommen. Und das alles wieder unglaublich bürokratisch zu verwalten und das Ziel, dass sich die Leute nur mit sich selber beschäftigen, die Bürokratie immer größer wird, diese Drohung und diese Gefahr sehe ich eigentlich jetzt im Raum stehen.
Du hast dafür eine Rechnung angestellt, die eigentlich sehr kompliziert ist, aber man kann sie wirklich gut nachvollziehen, die zum Ziel hat, zum einen diese Megabürokratie abzuschwächen und zum zweiten soll auch, eben wie du sagst, jeder Staatsbürger, also 8,8 Millionen Menschen, damit meinst du auch Kinder und ja, erwachsene Wohnbürger, sollen eben 930 Euro Grundeinkommen erhalten. Du rechnest das aus, mit 33 auf 33 Milliarden Euro kommst du dann. Und die Rechnung geht dann noch weiter. Komplizierte Rechnung, aber alles sehr gut nachvollziehbar. Möchtest du es erläutern?
Nein, es ist natürlich eine sicher am Ende eine Milchmädchenrechnung. Nur ist einmal die Idee zu sagen, jetzt stehen plötzlich 38 Milliarden im Raum und was mache ich damit? Ja? Entweder ich verteile sie mit einem unglaublich bürokratischen Aufwand oder ich sage, ich habe jetzt ungefähr 100 verschiedene Lebensprozesse gestoppt, von der Schule bis zum normalen Handel, bis zum normalen Wirtschaftsprozessen, dann muss ich jetzt aufgrund dieses Stopps ein neues Schema finden, wie ich jetzt weitermache. Und was der Stopp gebracht hat, war ja durchaus einmal eine Erkenntnis, dass vielleicht die Schnelllebigkeit unserer Wirtschaft nicht in allen Formen das ist, was unsere Gesellschaft braucht oder will. Wenn ich jetzt aus diesem Stopp die Konsequenz ziehe, dann müsste ich sagen, ich muss jetzt einmal dem Wandel eine Chance geben und fragen, wie kann ich dem Wandel eine Chance geben, indem ich die bisherigen Formen der Bezahlung, der Sozialleistungen und stoppe und sage, okay, jeder, der jetzt in irgendeiner Form von Chaos ist, durch Verlust des Jobs, durch Unmöglichkeit als Unternehmer, die Kosten weiter zu bezahlen, fehlende Liquidität und. Man darf ja nicht immer nur den Arbeiter sehen, man muss auch den Unternehmer sehen, ja, der ja nichts mehr bezahlen kann. Die Liquidität im Unternehmen ist auf null. Ein kleines Restaurant, Café kann 4 Wochen überleben ohne Umsatz. Jetzt sind wir 8 Wochen, bis sie wieder aufsperren dürfen. Also gut, 70% sind tot oder mausetot. Also sie brauchen
eine Grundlage. Zu diesem Stopp sind ganz divers, um sozusagen. Aber gehen wir mal diese spannende Rechnung durch, weil es ist, finde ich, ganz erhellend und interessant. Also, du sagst einmal, dass alle staatlichen Leistungen sollen entfallen, das heißt Pensionen, Arbeitslosengeld, Beamten und Politikergeld.
Naja, ich nenne das Moratorium, nicht entfallen, sondern es muss einen Übergang geben. Nicht? Und dieser Übergang kann nicht sein, dass ich auf der einen Seite alle Sozialleistungen auszahle und neue noch dazu. Also es muss einmal einfach für alle etwas geben und das ist für alle gleich. Das ist eine sogenannte kommunistische Gleichmacherei. Das muss man auch philosophisch
betrachten. Rechnen wir es durch. Ja. Ich habe den Mathelehrer, der hat immer gesagt, Mathematik ist was für faule Leute. Ich habe das immer sehr gerne gemacht. So, also die Gehälter in der Privatwirtschaft werden ebenfalls nicht ausbezahlt.
Ja, natürlich, weil es gibt ja keine Liquidität mehr in der Privatwirtschaft.
Wir erinnern, jeder Bürger bekommt 930 Euro. Okay, gut. Gleichzeitig verzichten die Unternehmen auf Kündigungen, das ist nicht unwichtig, und Eigentümer und Mitarbeiter entscheiden gemeinsam, und das ist auch interessant, ob die eingesparten Beträge für das akute Überleben des Unternehmens eingesetzt werden oder für spätere Krisen. Das heißt, Wir geben jedem Menschen 930 Euro, der Unternehmer bezahlt keine Gehälter. Das eingesparte Geld kann er entweder dazu verwenden, um das Unternehmen zu retten oder vielleicht sogar für Rücklagen.
Ja, damit wird es klar sein, es wird die Bürger im unteren Ende des sozialen Feldes geben, die kriegen dann vielleicht sogar ein paar Euro mehr. Also wenn ich sage, vierköpfige Familie, dann sind das 4×900. Das ist vielleicht mehr, als was jetzt ein Alleinverdiener dieser Familie kriegt. Andererseits am oberen Ende wird es natürlich auch Leute geben, die etwas verlieren. Und bei den meisten Pensionisten, denke ich, wenn das ein Ehepaar ist mit knapp 2000 Euro, wird ein Pensionisten-Ehepaar auch 4 Monate durchkommen. Also ich glaube, das ist das, was die Leute brauchen. Das ist das, was auch die Wirtschaft braucht, als Sicherheit zu sagen, okay, wie zahle ich jetzt überhaupt Gehälter, Sozialleistungen? Das ist ja ein unglaublicher Betrag, der sofort ansteht, wenn ich nur 3 Mitarbeiter habe, als Kleinunternehmer. Ja.
Rechnen wir noch weiter, genau. Also die Lohnsteuer wird weiter bezahlt, sagst du. Und dann, das Interessante auch, dass die Umsatzsteuer erhöht wird und daraus ergibt sich dann eine Refinanzierung. Das heißt, die Umsatzsteuer wird erhöht von 20% auf 40%. Damit würden, du hast es ausgerechnet, 5 Milliarden Einnahmen wiederum.
Das ist auch eine Hypothese, um zu sagen, wenn wir vom Staat jetzt in einer gewissen Phase mehr Leistungen als Gesellschaft einfordern, dann denke ich hier auch immer unternehmerisch und sage, wo gibt es einen Rücklauf? Ja, also das ist ja das, was unsere Politiker jetzt derzeit nicht denken. Die sagen jetzt, wir schmeißen die Milliarden in den Raum. Aus 38 Milliarden werden in kürzester Zeit bis Jahresende, das kann ich heute schon prognostizieren, 100 Milliarden, wenn man so weiter tut. Wenn man aber ein System findet, das sich auch selber refinanziert, dann sorge ich auch gleich dafür vor, dass die Schulden nicht ins Uferlose wachsen.
Ja, für diese Refinanzierung errechnest du dann auch noch einen Solidarbeitrag der finanzstarken Eliten hinzu?
Natürlich, weil eine höhere Mehrwertsteuer ist der Solidarbeitrag der Kleinen. Ja, jeder muss ständig einkaufen. Luxusgüter, auf die kann ich dann einmal verzichten, solange die einen hohen Mehrwertsteuersatz haben, auf die täglichen Bedarf kann ich nicht verzichten. Das ist der Punkt. Das heißt, um auch jetzt die wirklich Wohlhabenden, und da meine ich jetzt nicht die, die schon ein Haus haben, die superreich sind und enteignet werden müssen, was manche Leute auch einseitig so sehen, sondern es geht um Kapitaleinnahmen, dass in der Regel weltweit, nicht nur in Österreich, fast steuerfrei akkumuliert wird. Und solche Kapitaleinkommen müssen selbstverständlich auch dem Staat zurückfließen.
Ja, daraus errechnest du noch einmal 10 Milliarden Euro. Und außerdem...
Also man darf nicht vergessen, nur als Beispiel, paar Wochen noch vor Corona wurde die Katastrophenmeldung unter Anführungszeichen publiziert, dass die Gewinne von Mercedes auf 5 Milliarden gesunken sind. Na wunderbar, also 5 Milliarden im Vorjahr. Von 2018 auf 2019. Davor, im Jahr 2018, waren die Gewinne über 10 Milliarden. Das heißt natürlich ein katastrophaler Einbruch auf die Hälfte. Nur 5 Gewinn. Milliarden Gewinn, ja, da geht es nicht um Umsatz, sondern rechnen. Gewinn. Das heißt, dass halt ein paar Aktionäre weniger abkassieren und aber immer noch sehr viel Kapital da ist. Nicht? Und in dieser Form muss ich sagen, diejenigen, die halt hier von der Vermehrung des Kapitals durch Kapital leben, die müssen natürlich auch einen entsprechenden Beitrag leisten.
Gut, und dann kommt noch die krisenbedingte Einsparung der Beamten.
Das ist auch natürlich, die Beamten sind ja auch ein großer Betrag, ich habe es glaube ich eh genannt.
Ne? Ja, du hast gesagt, 2,5 Milliarden pro Monat kosten etwa 400.000 Beamte, normal, im normalen
das
Betrieb.
Das habe ich aus der Statistik Austria, ja.
Ja. Und bei einem Betrag, also 930 Euro, auch eben für diese 400.000 Beamten, sind wir dann bei 500 Millionen.
Ja, so deutlicher Unterschied. Schöne, nicht? Ja, okay, das ist natürlich für jeden einzelnen Beamten ein Verlust, nur der Beamte hat immer den sicheren Job. Nicht? Und wenn die Theorie stimmt, ja, dass hier durch ein einfaches System der Verteilung der Mittel weniger Bürokratie entsteht, statt mehr, weil das derzeitige System heißt mehr Bürokratie, frage mal das AMS, was die jetzt zu tun haben mit all den Anträgen, das wäre dann genau der umgekehrte Ansatz. Die Beamten haben weniger zu tun, natürlich haben sie hier auch einen entsprechenden Solidarbeitrag zu leisten, dass sie weniger verdienen, aber das soll ja auch der Sinn sein der Zukunft, dass der Staat schlanker wird.
Das heißt, 4 Monate nach der Krise, meinst du, dass uns allen Staatsbürgerinnen 930 Euro ausbezahlt werden sollen? Und dieses Geld soll auch dafür verwendet werden, dass wir uns neu organisieren können? Ja, du sagst, dass man sich auch vielleicht überlegt, wie kann man eben jetzt nach der Krise weiter seine Zukunft gestalten?
Ja, wir sollten uns die Frage stellen, wie soll eine Gesellschaft ausschauen? Was soll eine Wirtschaft eigentlich der Gesellschaft bringen? Ja, also, dass eine Wirtschaft auch gesellschaftlichen Auftrag hat und nicht nur sich definiert über Gewinnmaximierung. Das hat sich ja leider Gottes in den letzten 20, 30 Jahren des Neoliberalismus sehr stark zugespitzt. Die Zuspitzung der Wirtschaft auf Gewinnmaximierung, auf Tempo, auf Veränderung, auf immer Neues. Diese Form der Wirtschaft ist auch grundsätzlich in Frage zu stellen und 4 Monate das intensiv zu diskutieren. Auf der Grundlage, dass ich sage, ich brauche mich jetzt nicht diese 4 Monate um auch einen sicheren Arbeitsplatz kümmern. Dann habe ich sehr viel Zeit. Das heißt, das setzt sehr viel, würde ich sagen, Hirnschmalz frei, dass wir für sinnvolle Fragestellungen und Antworten auf grundlegende Fragen nutzen könnten.
Vielleicht, um das in einem Schlagwort zusammenzufassen, du sagst, es geht dir um eine Grundsatzfrage. Paradigmenwechsel, soll der Markt bedient werden oder die Menschen? Wobei ich auch jetzt in deinem Modell nicht unbedingt sehe, dass nicht auch der Markt davon profitieren könnte, weil der Markt, also die Unternehmen, das sind ja auch, der Markt.
Ja, es muss auch ein anderes Verständnis vom Markt her. Das ist seit Adam Smith der große Mythos des sich selbst regulierenden Marktes, der von der Wiener Schule in vielen Theorien verfeinert wurde und der dann im Neoliberalismus der Chicago School, speziell Friedman, jetzt in diesem Jahrhundert Platz gegriffen hat, und zwar weltweit. Ja, das ist im letzten Ende natürlich die Gewinnmaximierung und die auch schöne Idee, dass, wenn es den Reichen gut geht, immer was abfällt, auch für die weniger Reichen. Das war vielleicht ein Modell, das noch in den 70er, 80er Jahren funktioniert hat, aber seither wissen wir durch Nobelpreisträger wie Angus Deaton, wie Joseph Stiglitz, dass die Schere auseinandergeht und dass das Modell nicht mehr funktioniert. Also wir müssen auch ein neues Verständnis von Markt finden. Und das, würde ich sagen, ist auch ein Denkprozess.
Paradigmenwechsel. Die Kolumne von Hubert Thurnhofer bei The Global Player.
Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respektnet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respekt.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player. Ägyptens Regierung will ein Projekt zur Beschichtung von Bewässerungskanälen beschleunigen. Die Kanäle sollen nun in 2 Jahren beschichtet sein, anstatt der ursprünglich vorgesehenen 10 Jahre. 20.000 Kilometer von Kanälen werden beschichtet und somit werden 5 Billionen Kubikmeter an Wasser pro Jahr gespart. Die Arbeiten finden im Niltal und im Delta statt. Insgesamt 55.000 Kanäle werden beschichtet. Angesichts des Klimawandels und der Staudämme im oberen Nil ist Ägypten bemüht, seine Wasserressourcen zu bewahren. Ägypten entnimmt pro Jahr 55 Billionen Kubikmeter Wasser vom Nil. Die deutsche Firma Henkel hat eine Partnerschaft mit Plastic Bank, einer Firma, die gegen den Plastikmüll in den Meeren kämpft, gegründet. Die beiden Partner werden Plastikmüll in Ägypten sammeln und wieder aufbereiten. In den nächsten 5 Jahren sollen mindestens 400 Plastikmüllsammelstellen entstehen, wofür das Altplastik mittels eines Incentive-Systems, Geld oder andere Güter geboten werden. Die beiden Firmen schätzen, dass das Projekt 5000 Tonnen Plastik pro Jahr sammeln wird, welches dann zu Verpackungsmaterialien verarbeitet werden soll. Die Initiative ist Teil des ägyptischen Abfallmanagementsystems, wofür die ägyptische Regierung 12 Billionen ägyptische Pfund, mehr als 768 Millionen US-Dollar, zur Verfügung stellt. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie werden Bus und Bahn in Deutschland weit weniger genutzt als zuvor, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auto und Fahrrad erleben ein Revival als Verkehrsmittel. Aus Angst vor der Ansteckungsgefahr steigen viele Deutsche von den öffentlichen Verkehrsmitteln aufs eigene Auto um oder sind mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Mit der eingeschränkten Mobilität wird das Auto also zum Gewinner und die sogenannte Verkehrswende, der Umstieg vom eigenen Auto auf Bus und Bahn im städtischen Verkehr als leistbare und klimaverträgliche Mobilität, ist gefährdet. Analysten gehen davon aus, dass der öffentliche Nahverkehr lange für eine Erholung braucht, nicht zuletzt, weil ja auch das Coronavirus eine Langzeiterscheinung ist. Die Grünen wollen verhindern, dass der Individualverkehr mit dem Auto dominiert und fordern den Ausbau von Rad- und Fußwegen in den Städten. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erwägt Investitionen in Billionenhöhe in die Infrastruktur ihres Landes. Zurzeit bezieht das Elektrizitätsnetzwerk der US mehr als 80% seiner Energie aus fossilen Quellen wie Kohle, Gas und Öl. Erneuerbare Energiequellen aus Wind-, Solar- oder hydroelektrischen Anlagen erzeugen 11% des Energiebedarfs. Ob die Investitionen eine Ausrichtung in sauberer Energie bewirken werden, ist jedoch fraglich. In einem Tweet vom 24. März 2020 schrieb Trump: "Es geht hier nicht um den lächerlichen neuen grünen Deal, vielmehr geht es darum, unsere großartigen Arbeiter und Firmen wieder zu beschäftigen." Marokko hat die größte Solarenergieanlage der Welt errichtet. Gemeinsam mit Windenergieanlagen speist sie das Stromnetz des Landes. Der Anteil an erneuerbaren Energien ist in den letzten 5 Jahren erheblich angestiegen. Weiters hat Marokko 2016 die Initiative for the Adaptation of African Agriculture to Climate Change gestartet und stärkt auf diese Weise nachhaltige Landwirtschaft. Hauptelemente hier sind die Kontrolle des Agrarbodens, Wassermanagement und Klimarisikomanagement. Diese Anstrengungen brachten Marokko den 2. Platz in einem globalen Ranking zur Klimawandelkontrolle. Auf Platz 1 des Rankings ist Schweden, den 3. Platz besetzt Litauen. Der Climate Change Performance Index wurde von German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network International entwickelt. Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Die aktuelle Krise der Coronavirus-Pandemie bringt auch das Leben jener, die ihren Lebensunterhalt im öffentlichen Raum verdienen, in akute Gefahr. Seit Anfang April melden sich verzweifelt Straßenzeitungsverkäuferinnen beim Global Player, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Wir haben daher für Straßenzeitungsverkäuferinnen des Global Player ein Crowdfunding-Projekt auf Respektnet gestartet. Bitte unterstützt dieses Projekt unter https://respekt.net. Die Projekt-ID lautet 2052. Der Projekttitel ist Lockdown – Straßenzeitungsverkäuferinnen in Not. Danke.
Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Die rund 400.000 Einwohner zweier Flüchtlingscamps in Kenia müssen von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang eine Ausgangssperre befolgen, berichtet Al Jazeera. Die kenianische Regierung hat die Maßnahme zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus über das Camp Dadaab in Ostkenia mit 217.000 Einwohnern und das Camp Takuma in Nordwesten Kenias mit 190.000 Bewohnern verhängt. Kenia hat zurzeit 384 bestätigte Corona-Fälle. Bei den Flüchtlingen der beiden Camps, die aus Somalia, Südsudan und Äthiopien stammen und zum Teil schon seit 20 Jahren in den Camps leben, wurde bis jetzt kein Fall von Corona-Infektion festgestellt. Dennoch sind sie äußerst gefährdet, denn die Flüchtlingslager sind dicht besiedelt und verfügen über unzureichende Gesundheits- und Sanitärinfrastruktur. Zudem sind viele der Bewohner undokumentierte Flüchtlinge. Die Bewegungseinschränkungen sind auch für die Bewohner in Nairobi und drei weiteren Städten an der Küste und für die Provinz Mandela im Nordosten intakt. Eine Sprecherin der Agentur für Flüchtlinge der Vereinten Nationen UNHCR sagte, dass die Verteilung von Essensvorräten nun in größeren zeitlichen Intervallen stattfindet und die Flüchtlinge über WhatsApp informiert werden, größere soziale Ansammlungen zu vermeiden. Filippo Grandi, Chef der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen UNHCR, machte anlässlich des Beginns des islamischen Fastenmonats Ramadan am 23. April einen Appell, an die beinahe 70 Millionen Menschen zu denken, die gewaltsam von ihrer Heimat entwurzelt wurden. Grandi wünschte einen Ramadan Karim, einen großzügigen Ramadan. Auch wenn diese Zeit sonst typisch ist für soziale Zusammenkünfte beim Iftar, der Mahlzeit, die das Fasten bricht, können dieses Jahr während des Ramadan keine Zusammenkünfte oder gemeinsame Gebete stattfinden, so Grandi. Anstelle dieser werden viele Gläubige die Zeit für spirituelles Wachstum und tiefe Reflexion nutzen, sagte Grandi weiter. Er ergänzte mit dem Gedanken, dass für die meisten der 70 Millionen Flüchtlinge der Begriff Heimat zu einer entfernten Realität gehört. Denn für einige waren die Trennung von der Heimat und Familie schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten Teil ihres Lebens. Bis zum 25. April 2020 sollten 1500 Flüchtlinge vom Moria-Camp auf der Insel Lesbos auf ein Camp am Festland gebracht werden, um den Mangel an Sicherheit, Essen und Wasser entgegenzuwirken. Dies ist im Bulletin des European Council of Refugees and Exile ECRE nachzulesen. Der Transferprozess ist jedoch als Reaktion auf Proteste von Bewohnern des Festlandes und Behörden zu einem Stillstand gekommen. Schwierigkeiten, Gesundheitsbedürfnisse zu sichern, sind ein weiterer Grund für die Verzögerung. Etwa 18.000 verzweifelte Flüchtlinge logieren im Moria-Camp, so ECRE. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Seit der Corona-Krise melden sich Flüchtlinge, Asylsuchende und Migranten mit medizinischer Qualifikation auf der ganzen Welt zum Dienst. Flüchtlinge arbeiten freiwillig auch für andere unterstützende Tätigkeiten mit, wie zum Beispiel das Herstellen von Seife und Masken, Kochen für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich oder das Besetzen der Informationszentren. In der Krise zählen Herkunft und legaler Status weitaus weniger als sonst. Vielmehr sind es die Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung der Migranten, die jetzt im Vordergrund stehen. Und es zeigt sich, dass wenn Menschen befähigt werden, jede und jeder davon profitiert. So Filippo Grandi, Chef der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen UNHCR. Der Einsatz von Flüchtlingen, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern in sämtlichen Wirtschaftsaktivitäten, sollte auch für die Zukunft gesichert werden, verkündete Grandi und verlangte, dass Flüchtlinge Zugang zu den Arbeitsmärkten haben sollen. In einem Gastkommentar auf der Website von Asyl in Not wird die österreichische Bundesregierung und ihr Vorschlag, Flüchtlinge, deren Asylantrag in Österreich abgelehnt wurde, nach Serbien zu deportieren, kritisiert. Die Regierung beruft sich auf ein Abkommen der beiden Staaten. In der Tat sind aber Rücknahmemaßnahmen nur mit den Herkunftsländern vorgesehen. Das Deportationsabkommen wurde nicht der Öffentlichkeit kommuniziert und auch im Parlament nicht diskutiert. Das Abkommen wurde von der Regierung Kurz im April 2019 unterzeichnet und nun von den Grünen als Regierungspartei abgesegnet.
Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.